Wir sind im 1. Samuel im Kapitel 3. Die Älteren von euch kennen vielleicht die Geschichte noch von Otto Walkes. Habt ihr das mal gelesen? Die Geschichte vom heiligen Hain, wo die Stimme vom Himmel kommt und zu ihm sagt: Hain, du bist berufen. Und er antwortet: Hä? Hein, du bist berufen. Hä? Ach, Hein, du bist behämmert. Wir werden heute einen jungen Mann sehen. Ein Mann, der ungefähr 12 Jahre alt ist und der zum ersten Mal die Stimme Gottes hören wird in seinem Leben. Kennt natürlich alle diesen jungen Mann. Von letzter Woche noch, sein Name ist Samuel. Letzte Woche haben wir seine Herkunft studiert in den ersten beiden Kapiteln, haben gesehen, dass er von Mutterleib an wirklich dem Herrn geweiht war. Heute werden wir seine Berufung sehen. Und wir haben einen Gott, der ein persönlicher Gott ist. Und eine Eigenschaft von Persönlichkeit ist die Fähigkeit zu kommunizieren. Und unser Gott ist ein Kommunikator, können wir sagen. Gott hat von Anfang an gesprochen. Der erste Vers in der Bibel ist: Im Anfang war alles wüst und leer und so weiter, und dann heißt es: Und dann sprach Gott, es werde Licht und so weiter. Gott hat gesprochen. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, wie Gott spricht bis zur Offenbarung. Von Jesus wird gesagt im Johannesevangelium, 1. Kapitel: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dann heißt es weiter: Und es wurde Fleisch, und es wohnte unter uns. Jesus ist das Wort. Jesus wird das Wort genannt. Und so überrascht es uns auch nicht, dass Gott uns in eine Beziehung mit sich beruft. Er ist ein Gott, der kommunizieren möchte, und eine Sache, die Beziehung ausmacht, mehr als alles andere, ist Kommunikation. Ich meine, es wäre komisch, wenn du dich verliebst und dein Mädel oder deinen Jungen, je nachdem, heiratest und ihr dann nie wieder miteinander reden würdet. Das wäre eine komische Art der Beziehung. Das, was Beziehung gerade ausmacht und was Beziehung schön macht, ist, dass wir miteinander reden, dass wir miteinander kommunizieren. Und so ist es auch mit Gott. Und Jesus hat gesagt in Johannesevangelium im Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe, die zu mir gehören, die hören meine Stimme. Das ist das Erste. Jesus geht davon aus, dass wir seine Stimme hören können. Und dann das Zweite ist, dass wir das tun, was er uns sagt, dass wir ihm nachfolgen. Das ist, was ein Jünger ist. Ein Jünger hört zu und dann tut er das, was der Herr ihm sagt. Das ist die Verantwortung, die mit dem Hören kommt. Ich meine, wir sind ungemein reich gesegnet. Wir haben einen Gott, der nicht schweigt, sondern einen Gott, der redet, der sich uns offenbart, den wir kennen dürfen, den wir immer besser kennenlernen dürfen, der uns seinen Willen offenbart, seine Pläne offenbart. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist klasse, dass Gott ein Gott ist, der spricht. Aber es ist nicht nur eine tolle Sache, es ist auch eine Sache, die Verantwortung bringt. Mit Gottes Reden kommt auch Verantwortung in unser Leben. Die Frage ist, was tun wir mit dem, was Gott uns sagt? Tun wir das, was Gott uns sagt? Und ich glaube, das ist so oft das Problem, wenn wir über Gottes Stimme hören, reden. Ich glaube, eines der größten Probleme ist nicht so sehr, dass wir sie nicht hören können, sondern dass uns das nicht passt, was er uns sagt. Ich glaube, das ist viel öfter der Fall. Ich denke, allzu oft wissen wir eigentlich, was der Herr von uns will, aber wir wollen ja so wirklich das tun, was er will. Und so ist die Frage nicht so sehr, ob Gott spricht, sondern die Frage ist vielmehr, hören wir zu? Folgen wir ihm nach? Sind wir verfügbar? Lassen wir uns leiten von ihm? Und Gott spricht zu uns. Ich würde sagen, Gott spricht immer zu uns. Hier, in seinem Wort. Das haben wir jederzeit. Gott spricht ständig zu uns in diesem Sinn. Ich glaube nicht unbedingt, dass Gott uns die ganze Zeit zuquasselt, so persönlich. Na, manche denken, okay, das ist, Gott spricht die ganze Zeit, das ist so ähnlich wie Radiowellen und alles, was wir tun müssen, ist unsere Antennen hochmachen, richtige Frequenz einstellen und dann hören wir Gott die ganze Zeit reden. Das ist mir fast schon ein bisschen esoterisch. Sozusagen, ja, die Information ist immer da und wir müssen nur irgendwie das anzapfen und es hängt von uns ab und wenn immer wir uns reinzapfen, dann muss Gott zu uns reden. Ich glaube, so funktioniert es nicht ganz. Stell euch vor, eine Beziehung wäre so, wo einer den anderen ständig nur zuquasselt und zuquatscht und nie eine Pause macht. Ich glaube, die andere Person wäre nicht besonders happy. Und so Kommunikation ist beidseitig und nicht immer nur, dass einer unbedingt redet. Ich denke, Gott redet immer in einem gewissen Sinn. Wir haben sein Wort, da spricht er immer zu uns. Wir können jederzeit unsere Bibel nehmen und ihn in unser Leben sprechen lassen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass Gott uns ständig auf diesem persönlichen Level ständig zuquasselt. Und wenn wir mal nichts von ihm hören, dann, oh Schreck, Gott spricht nicht mit mir. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so. Wir sehen Beispiele in der Bibel, in der Schrift. Abraham zum Beispiel. Da hat Gott zu ihm gesprochen und dann jahrelang nicht mehr gesprochen, bis er dann wieder zu ihm gesprochen hat. Und es war ganz klar, wann Gott spricht und wann Gott nicht spricht. Es war nicht so, dass Abraham irgendwo schlechte Antenne hatte und Gott die ganze Zeit ihm was sagen wollte, aber nicht durchgekommen ist. Da können wir schon sicher sein, dass Gott so fähig ist, zu uns zu reden, dass wir es verstehen können. Auf der anderen Seite denke ich aber doch, dass Gott öfter zu uns reden möchte, als wir vielleicht zuhören. Ich glaube, er möchte vielleicht öfter zu uns sprechen, als wir das wahrhaben. Und ich glaube, in unserer stillen Zeit, wenn wir uns morgens oder wann immer die Zeit ist, in unserem Tag, wo wir uns Zeit nehmen, uns mit Gott zu treffen, Bibel zu lesen, mit ihm zu reden im Gebet, dass da auch immer Zeit sein sollte, wo wir sagen, Gott, sprich zu mir, wenn du willst. Eine Zeit des Zuhörens. Kommunikation ist immer beidseitig. Einmal redet der, dann redet der, einmal initiiert der das Gespräch, dann der andere und es ist so ein Aufeinander eingehen, ein Miteinander reden. So ähnlich sehe ich das in den Propheten. Ich mag das, die Prophetenbücher zu lesen, wo der Herr irgendeinen Propheten anspricht und dann spricht der Prophet zurück, redet zurück mit dem Herrn und sagt, ach Herr, ich bin zu jung oder irgendwas. Dann sagt der Herr wieder, sag nicht, du bist zu jung. Und so geht das hin und her. Ich sehe Kommunikation. Und das ist das, was Gott für uns hat, ganz besonders im Neuen Bund, im Neuen Testament, wo wir so eine enge Beziehung mit Gott haben können, die die Menschen im Alten Testament wahrscheinlich gar nicht hatten. Wo der Heilige Geist selbst in uns Wohnung nimmt und er uns näher ist als irgendein anderer Mensch. Und so, ich denke, Gott möchte mehr zu uns reden. Gott möchte mehr, dass wir ihn hören. Ist vielleicht besser zu sagen. Ich denke, wir können Gottes Reden ignorieren. Wir können gegen Gottes Reden rebellieren, weil es uns nicht passt. Aber ich glaube nicht, dass wir Gottes Reden wirklich versäumen können in unserem Leben. Ich meine, wenn Gott zu uns sprechen will, dann weiß er schon, wie er durchkommt. Aber ich denke, wir können sensibler werden auf seine Stimme. Wir können hingegebener werden, dass wir auf das reagieren, was er uns sagt. So dass er vielleicht nur flüstern muss und wir hören es. Und nicht schreien muss und auf den Tisch schauen, bis wir dann endlich hören. Ich meine, Gott kommt durch, wenn er zu uns sprechen will, aber ich glaube, manchmal sind wir ein bisschen schwerhörig, dass er erst ein bisschen laut werden muss, bis wir dann endlich reagieren. Möchte, dass wir uns die Berufung Samuels anschauen. Heute und sehen, was wir lernen können über Gottes Reden und wie Gott redet. Beginnen wir zu lesen im Vers 1. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Erinnert euch, Eli war der Hohepriester. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, ein Gesicht war nicht häufig. Gesicht ist eine Vision oder irgendeine prophetische Schau in diesem Sinn. Es war die Zeit der Richter. Zeit der Richter, das war wahrscheinlich so um die Zeit Simsons, wo er gerichtet hat über Israel. Und er war kein besonders gottesfürchtiger Mann, er war kein besonders hingegebener Mann. Die Richterzeit war geprägt davon, dass jeder das tat, was in seinen Augen richtig war. Jeder hat das getan, was ihm gerade gepasst hat. hat sein eigenes Ding gedreht. Zeit der Rebellion des Volkes gegen Gott, wo ihre Herzen hart waren, fern waren von Gott. Und die paar Male, wo Gott hineinspricht in diese Situation zu dem Volk, sind es eher Gerichtsworte. Wir haben das im letzten Kapitel gesehen, wo Gott einen dieser unbekannten Männer Gottes zu Eli schickt und ihm Gericht ankündigt. Und die beiden sind jetzt hier irgendwie im Tempel. Es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen schwach zu werden. Eli war alt, vielleicht so um die 90 Jahre alt, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Also Tempel, es war das Heiligtum, dieses Bundeszelt damals. Und vielleicht sind die im Heiligen gelegen, in dem Vorraum zum Allerheiligsten, vielleicht sind die auch nur innerhalb dieser Umzäunung, die außen um das Zelt drum war, haben dort irgendwo gecampt, der Eli und der Samuel. Aber irgendwo dort in diesem Heiligtum waren sie. Und dann lesen wir weiter. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbar geworden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Hatte ein gutes Herz, der Samuel. Der Eli war alt, er war blind, er konnte vielleicht schlecht hören und Samuel hat vielleicht gedacht, vielleicht braucht er Hilfe. Und er sagt, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. Und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. Wenn immer diese Phrase vorkommt, ist es keine gute Nachricht im Alten Testament. An jenem Tag werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Also Eli hat hier versagt, als Vater, vielmehr noch als Chef eigentlich. Er war der Hohepriester, seine Söhne waren die Priester. Er hat ihnen das durchgehen lassen, ihre Sünden hier im Heiligtum. Und darum habe ich dem Haus Elias geschworen, wenn jemand die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll, wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll, durch Schlachtopfer und durch Speisopfer ewig. Und Samuel lag bis zum Morgen, dann machte er die Türen des Hauses des Herrn auf, das gehörte scheinbar zu seinem Dienst. Und Samuel fürchtete sich, Eli das Gesicht mitzuteilen. Könnte man denken, er hat wahrscheinlich nicht viel geschlafen diese Nacht. Da rief Samuel und sagte, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, hier bin ich. Und er fragte, was ist das für ein Wort, das er dir gesagt hat, verschweig mir ja nichts. So tue dir Gott und so füge dir hinzu. Das war so ein Wehe, wenn du mir nicht sagst, was Gott dir gesagt hat. Wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er dir gesagt hat. Da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte, er ist der Herr. Er tue, was in seinen Augen gut ist. Entweder war Eli trotz allem demütig, dass er gesagt hat, er ist der Herr. Er tue, was recht ist in seinen Augen. Dann wäre es gut, vielleicht war er auch gleichgültig. Das wäre weniger gut. Und sagt, okay, soll tun, was gut ist in seinen Augen. Ist eh schon alles zu spät. Wir wissen nicht genau, mit welchem Tonfall er das gesagt hat, mit welchem Herzen. Ich finde es interessant, seht als erstes in dieser Geschichte, zu wem der Herr spricht. Hier haben wir den Hohenpriester Eli, ein professioneller Priester sozusagen, einen Profi im Heiligtum. Und dann haben wir einen 12-jährigen Jungen, der noch grün hinter den Ohren ist, der nicht mal aus einer Priesterfamilie ist, der ein Lehrling ist im Heiligtum, könnten wir sagen. Zu wem spricht der Herr? Zu dem 12-jährigen Jungen. Warum? Ich glaube, der Grund ist, auf der einen Seite sehen wir ein abgestumpftes Herz, auf der anderen Seite sehen wir ein offenes Herz. Wenn wir die Stimme des Herrn, das Reden des Herrn in unser Leben ignorieren, dann wird er nimmer zu uns reden. Dann werden wir abstumpfen, dann werden wir seine Stimme nimmer hören können. So wie wenn wir unser Gewissen ignorieren, durch das Gott ja auch zu uns spricht. Wenn wir das immer wieder zurückweisen und ablehnen, werden wir abstumpfen und werden zumindest in diesem Bereich unseres Lebens nicht mehr viel hören. Und das war bei Eli der Fall. Wir wissen, Gott hat mehrmals in sein Leben gesprochen wegen dieser Sache und er hat nicht reagiert. Und so gebraucht Gott jetzt einen anderen, um in sein Leben zu sprechen. Wir sehen hier auch die Treue Gottes. Gott hat nicht gesagt, okay, wenn du nicht hören willst, dann pff. Er hat gesagt, okay, wenn dein Herz so hart ist, wenn du abgestumpft bist, dann rede ich zu Samuel und der kann dir meine Nachricht bringen. Ich sehe hier auch die Treue Gottes trotz allem noch in dieser Geschichte hier. Eli hat alle Warnungen ignoriert vorher und jetzt bestätigt der Herr durch den Samuel nochmal diese Warnung an ihn. Aber Kontrast zwischen einem abgestumpften Herzen und einem weichen, einem offenen Herzen. Das ist, wonach der Herr sucht. In der zweiten Chronik im Kapitel 16 im Vers 9 lesen wir, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Der Herr sucht nach solchen Menschen, die auf ihn ausgerichtet sind. Und das ist die zweite Sache, die wir hier sehen können an Samuel. Wir lesen im ersten Vers, dass der Samuel dem Herrn diente. Das heißt, er war dem Herrn verfügbar, er war auf den Herrn ausgerichtet. Und so ist die Einstellung des Herrn. Augen des Herrn durchlaufen die Erde und er guckt, wer ist verfügbar? Wer ist auf mich ausgerichtet? Wer wird das tun, was ich ihm sage? Wen kann ich gebrauchen? Das sind die Menschen, zu denen Gott wahrscheinlicher reden wird, als zu anderen Menschen. Weil warum soll er zu uns reden, wenn er eh weiß, wir würden es nicht tun? Wird Gott auch gebrauchen, am ehesten, um zu anderen zu sprechen? Wir sehen es auch in der Apostelgeschichte im Kapitel 13, in der Gemeinde in Antiochien. Da heißt es, während sie dem Herrn dienten und fasteten, also den Herrn anbeteten, dienen in diesem Sinn, diesmal, sie waren auf den Herrn ausgerichtet, sie haben gefastet, da sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also wieder dieselbe Situation. Während sie auf dem Herrn ausgerichtet sind, während sie offen sind für ihn, während sie ihn anbeten, kann der Herr zu ihnen sprechen, weil sie verfügbar sind. Ich sehe in dieser Geschichte von Samuel auch die Gnade Gottes. Samuel hat nicht versucht, es irgendwie zu verdienen. Gott spricht zu mir. Ich faste jeden Tag, eine Woche lang täglich, jeden Tag ein Fasttag. Oh Gott, wenn du nur zu mir sprichst. Hat er nicht getan, es war einfach Gnade. Gott spricht zu uns, weil er uns lieb hat. Wie ein lieber Vater zu seinen Kindern spricht. Einfach weil er sie lieb hat, nicht weil die irgendwas verdient haben dran. Kindlichen Glauben sehen wir hier in Samuel. Das hat Jesus gesagt, werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hat er gesagt, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Mit diesem einfachen Herzen, einfachem Vertrauen, wie ein Kind zum Vater kommt. Ich habe letzte Woche in meiner stillen Zeit im Psalm 33 einen Vers gelesen, der mich sehr angesprochen hat. Psalm 33, Vers 18, da heißt es, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Ich mag das. Der Herr ist denen zugeneigt, die einfach sagen, Gott, ich vertraue darauf, dass du gut bist. Nicht wegen dem, was ich verdient habe, was ich getan habe, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Ich rechne mit deiner Gnade, Gott. Das sind die Leute, die Gottes Aufmerksamkeit haben, die er segnen möchte. Seht hier, der Samuel hat es nicht mal erwartet, dass Gott zu ihm spricht. Ich meine, er hat es nie vorher gehört. Er hat einfach hier dem Herrn gedient, war auf ihn ausgerichtet. Manche Menschen machen sich so einen Stress, dass Gott zu ihnen redet. So eine Angst, dass sie Gottes Reden versäumen. Und ich glaube, wir müssen da keine Angst haben. Ich glaube, der Herr wird sagen, entspann dich. Sei ausgerichtet auf mich. Liebe den Herrn, diene ihm, sei ausgerichtet auf ihn. Und seht hier, Samuel hat sich einfach hingelegt. Relax. Leg dich hin. Entspann dich. Und dann wird Gott zu seinem Zeitpunkt zu dir sprechen. Wir wollen weniger darauf vertrauen, auf unsere Fähigkeit zu hören, als auf Gottes Fähigkeit, so zu uns zu sprechen, dass wir es hören können. Und wenn Gott uns ansprechen will, dann wird er uns so ansprechen, dass wir es hören. Seht hier auch die Geduld, die Gott hatte mit Samuel. Dreimal hat er es nicht geschnallt. Oder erst beim dritten Mal hat er es dann geschnallt. Gott war nicht so wie beim Heiligen Hain, dass er gesagt hat, beim dritten Mal, ach, vergiss es. Gott ist gnädig, er ist geduldig. Und drittes oder viertes, was wir sehen können in dieser Geschichte, ist, dass wir Gottes Reden, dass wir es lernen können, das zu verstehen. Dass wir zuhören lernen können. Es gibt für uns Christen viele Stimmen, die auf uns einschreien. Es gibt unsere eigene Stimme, das, was wir wollen, unser selbstsüchtiges Ich. Dann wissen wir, gibt es eine ganze Engelwelt, und Satan und Dämonen, geistliche Mächte, die uns irgendwelche Lügen einflüstern wollen. Dann haben wir ganze Stimmen, die von außen kommen. Gruppendruck, das, was gerade in ist. Die Werbung, die Medien, das, was andere Menschen denken, was wir tun sollen oder was wir machen sollen. Unsere Kultur. Aber wir können üben, dass wir da aus diesen vielen Stimmen, aus diesen vielen Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, dass wir da lernen, Gottes Stimme rauszuhören. Das ist so, wie wenn wir einem Orchester zuhören. Und wie wenn wir versuchen, ein Instrument aus dem Orchester rauszuhören. Wenn man das erste Mal ein Orchester hört, da kann man nicht so unterscheiden. Es klingt schön, es klingt toll, aber du bist nicht so geschult. Aber du kannst es trainieren. Und weißt du, welches Instrument du am besten hören kannst? Das, was du am besten kennst. Meistens das Instrument, was du selber spielst. Das hörst du am deutlichsten raus. Und das ist auch normal das, worauf wir hören. Ich spiele Gitarre und wenn ich irgendwo ein Musikstück höre, versuche ich immer, okay, was spielt der auf der E-Gitarre da? Oder was spielt der Gitarrist? Und dann mit der Zeit wird das klarer. Wenn man dieses Instrument gut kennenlernt und lernt, dieses Instrument rauszuhören. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. Je besser wir Gott kennen, desto besser werden wir unterscheiden können, ist das seine Stimme? Kommt der Gedanke jetzt von ihm, den ich hier höre, dieser Wunsch, den ich in mir spüre? Oder woher kommt das? Woher kommt das? Je besser wir Gott kennen, desto besser werden wir sein Reden hören können. Ich mache so ein kleines Beispiel. Das ist was ich vom Pastor Nick aus Siegen gelernt habe. Der hat so ein tolles Beispiel hier. Macht mal alle die Augen zu. Ich habe hier einen Teller und ich habe 3 Münzen. Und ich werde jetzt mal auf den Teller fallen lassen. Okay, das ist die... Fangen wir mit der an. Das ist die erste. Okay, zweite. Und die dritte. Nochmal. Die erste. Zweite. Und die dritte. Ratet mal, welche Münzen das waren. Wow. Hey, du bist gut geschult. Mit dem Geld. Ja, genau. Und wie war die Reihenfolge? Genau. Wenn ihr wisst, dass... Okay, nochmal, das ist der Euro. Das sind die 10 Cent. Und das ist der eine Sinn. Okay, macht nochmal die Augen zu. Jetzt mischen wir mal. Welche Münze war das? 10 Cent. Okay. Und die? Der eine Cent. Und der eine Euro. Ist gar nicht so schwer, oder? Wenn wir die Dinge kennen, können wir lernen zu unterscheiden. Und so ist es auch mit Gott. Je besser wir Gott kennenlernen und sein Reden kennenlernen, desto besser werden wir auch unterscheiden können. Ob das jetzt gerade von Gott ist oder von woanders ist, von mir selbst.
Ja, aber das ist nicht so, also Gott kann uns sprechen, also durch die Bibel, durch das Wort.
Wir kommen dann noch dazu, verschiedene Arten, wie Gott zu uns spricht.
Manchmal fühlt man Gott, das ist so, weil man sagt, auf Gott kann man fühlen, das stimmt. Und manchmal kann man Gott spüren. Mhm.
Ja, das stimmt. Gott ist erfahrbar, Gott ist lebendig. Wir werden nachher noch dazu kommen, wie Gott zu uns spricht. Seht ihr auch, eine weitere Sache, die wir bei Samuel sehen, ist, Samuel ist gewillt, es zu tun, was Gott ihm sagt. Und ich denke, das ist auch wichtig. Er war bereit und er war nicht nur gewillt, es zu tun, was Gott ihm sagt, sondern das auch mit Gottes Herzen zu tun. Seht hier, der Samuel war nicht einer, der sich gedacht hat, haha, ein Gerichtswort, jetzt gehe ich raus und hau dem das Wort um den Kopf. Das war nicht seine Einstellung, sondern er war sehr demütig. Er hat sich gescheut, dem eigentlich das zu sagen. Er hat den Eli geliebt. Und ich glaube, das sind Menschen, nach denen Gott sich ausstreckt. Gott sucht Menschen, die seinen Willen mit seinem Herzen tun wollen. Also wir wollen uns jetzt kurz anschauen, wie Gott spricht und wie wir seine Stimme hören können. Das ist eine der meistgefragtesten Fragen, die Leute stellen. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Wie kann ich seine Stimme hören? Oder, oh nein, ich höre Gottes Stimme nicht. Ich kann ihn nicht hören. Gott spricht nicht zu mir. Es ist wichtig, dass wir unterscheiden, dass es eine spezifische persönliche Offenbarung gibt. Und dass es dann sowas wie eine allgemeine Offenbarung gibt. Aber Gott spricht. Gott spricht. Und ich würde behaupten, 95% von dem, was Gott für unser Leben hat, was er uns sagen will, das hat er uns schon gesagt. Das haben wir genau hier in seinem Wort. Das ist die allgemeine Offenbarung, die wir ständig haben, wo Gott gesprochen hat. Das ist der erste und der wichtigste Weg, wie Gott zu uns spricht, das ist durch sein Wort. Die Bibel, die wir hier in unserer Hand halten, das ist Gottes Wort. Im 2. Petrusbrief, die Verse 1, Kapitel 1, die Verse 19 bis 21, da heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das ist von Gott, was wir hier lesen. In Josua, Kapitel 1, Vers 8, da spricht der Herr zu Josua und sagt, dieses Buch des Gesetzes, er hatte die 5 Bücher Mose zu der Zeit, aber dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Erfolg gelangen und du wirst, zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Kolosserbrief sagt uns, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und er hat gesagt, die meine Worte hören und sie tun, das sind die Menschen, die ihr Lebenshaus auf einem guten Fundament bauen. Das ist ein Leben, das Bestand hat. Das Wort Gottes ist so wichtig. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ich will Gottes Willen kennen. Ich will wissen, was Gott für mich hat. Und ich frage, liest du in Gottes Wort? Ja, nicht wirklich. So ab und zu mal. Und dann sage ich, weißt du was, du willst nicht wirklich Gottes Willen kennen. Weil hier haben wir Gottes Willen. Und das Problem ist, oft suchen Leute nicht so sehr nach Gottes Willen, sondern mehr so nach irgendeinem Wahrsager, der ihnen die Zukunft voraussagt. Und das ist nicht das, was Gott für uns hat. Gott ist nicht einer, der uns detailliert alles voraussagen wird für unser persönliches Leben. Gott ist auch nicht einer, der uns alle Entscheidungen abnehmen wird in unserem Leben. Ja, sondern er rettet uns und er ruft uns zuallererst in eine Beziehung mit sich selbst. Und er teilt uns seine Gedanken mit, seine Wünsche, sein Herz mit, in der Bibel, hier. Und dadurch lernen wir ihn kennen. Und je besser wir ihn kennenlernen und unser Denken seinem Denken angeglichen wird, desto mehr kommen wir auf dieselbe Wellenlänge, können wir sagen, mit Gott. Und je mehr wir im Gleichklang mit Gott sind, desto mehr werden wir seinen Willen einfach kennen. Wenn wir wissen, was in verschiedenen Situationen sein Wille ist. Weil dann werden seine Wünsche unsere Wünsche sein, die wir auf dem Herz haben. Und dann werden wir sensibel sein für seine Stimme, für die Dinge, die er auf unser Herz legt.
Da ist zum Beispiel eine Frau, die ist verheiratet mit einem Mann und die machen schwarze Messe. Dann habe ich mal einfach Mann vor, also wie was machen? Und dann werden wir so hergekommen und gesagt, das geht zu nichts an, das ist privat. Das
ja. Reden wir dann nachher drüber, Ingrid, das gehört jetzt nicht wirklich zum Thema. Beispiel, ich habe einen Zwillingsbruder und wir sind zusammen aufgewachsen, sind bis zum Abi in dieselbe Schulklasse gegangen, immer haben alles zusammen gemacht. Und es gab Situationen, wo wir uns nur anschauen mussten und wir wussten genau, was der andere denkt. Oder vielleicht diejenigen von euch, die schon lange verheiratet sind, kennen das ähnlich. Einfach weil man sich so gut kennt, man schaut sich an und man weiß eigentlich genau, was abgeht. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir ihn gut kennen, wenn wir sozusagen auf derselben Wellenlänge sind, dann werden wir auch verstehen können, was sein Wille ist in einer bestimmten Situation. Und so ist es. Gott beruft uns in eine Beziehung mit sich und dann aus dieser Beziehung mit ihm werde ich meine Entscheidungen treffen. Gemeinsam mit ihm, ich glaube motiviert, von ihm auch, in die richtige Richtung geleitet von ihm. Aber wir sind auch keine Marionetten. Es ist nicht alles vorprogrammiert in unserem Leben. Unser christliches Leben ist nicht so sehr wie ein Zug. Dass wir wie ein Zug sind, der auf vorgeleiteten Gleisen entlang fährt. Und der rennt einfach das Programm ab und hat nichts dazu zu tun. Sondern wir sind mehr wie Autos. Ja, es gibt schon Straßen und es gibt mögliche Wege, aber mehr wie Autos, die verschiedene Straßen wählen. Und ich glaube nicht, dass Gott jede Entscheidung für mich treffen wird in meinem Leben, wie so ein Wahrsager. Und das möchten manche Leute gerne. Sie sagen, was will Gott von mir? Und dass dann irgendein Prophet oder irgendjemand kommt, der den Lebensplan Gottes für dich bis ins kleinste Detail dir voraussagt. Ich glaube nicht, dass Gott es tun wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass es sowas gibt wie eine allgemeine Berufung oder den allgemeinen Willen Gottes. Und das sagt Jesus zu jedem von uns, wie er zu seinen Jüngern gesagt hat, folge mir nach. Folge mir nach. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Und das ist wirklich die zentrale Sache in unserem Leben. Gott beruft uns vor allem zu jemanden und nicht zu etwas. Jesus sagt, folge mir nach. Darum geht's. Er beruft uns zu sich, zu einer Person, zu einer Beziehung, zu einer Gemeinschaft, zu einer Nachfolge. Wir sind berufen, mit jemandem zu sein und nicht unbedingt etwas zu tun. Wenn wir mit ihm sind, dann tun wir gemeinsam Dinge mit ihm. Das ist keine Frage. Aber das Wichtige ist er. Er sagt, folge mir nach. Werde so, wie ich bin. Werde mir ähnlich. Und das ist vielleicht manchmal das, wo wir Probleme haben. Mit dem Hören. Und ich glaube, das ist halt auch oft die Sache. Ne? Der Grund, glaube ich, warum wir oft wissen wollen, warum oder was Gott mit uns vorhat. Jeden einzelnen Schritt in unserem Leben ist, dass wir bestimmen können, ob wir das tun wollen oder nicht. Ich glaube, das ist oft so das verborgene Motiv dahinter. Dass wir nicht zufrieden sind damit, einfach zu sagen, okay, Jesus, ich bin mit dir, ich bin bei dir und ich gehe mit dir durchs Leben, sondern dass wir wissen wollen, okay, was hast du vor? dass wir dann sagen sollen, okay, oder nein, ich weiß nicht, such dir jemand anderen. Aber darauf lässt sich Jesus nicht ein, weil er will der Herr sein in unserem Leben. Und deswegen, glaube ich, wird Gott dir nie eine genaue Beschreibung für dein Leben geben. Das wird er nicht tun. So eine Art Jobbeschreibung. Zuerst das und dann das und so ein Marschbefehl, erst dahin und dann das und dann in 20 Jahren das und in 50 Jahren das und das und das. Ich glaube nicht, dass Gott das tun wird. Das ist nicht seine Absicht. Ich glaube, Gott wird uns immer Schritt für Schritt führen. Ohne dass wir wissen, was der nächste Schritt ist, unbedingt. Also ich weiß, in meinem Leben waren viele Dinge so, dass ich heute Pastor bin. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Das ist eine Sache, die langsam gewachsen ist auf meinem Herzen. Diese Berufung irgendwo, wo ich ein Herz dafür bekommen habe. Wo Gott dann einfach eine Tür aufgemacht hat, eine Bibelstunde zu lehren. Und ich habe die offene Tür genommen. Und dann weiß ich, dass er mich nach Grünstadt berufen hat. Das war der nächste Schritt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich Pastor sein werde hier. Aber das ist okay, das ist, wie Gott uns führt. Schritt für Schritt. Und normalerweise sagt er dir nicht den nächsten Schritt, bevor du nicht den ersten Schritt gemacht hast. Aber sein großer Plan ist, dass er uns zu sich ruft. In Gemeinschaft mit sich. Dass wir miteinander spazieren gehen. Durch unser Leben. Oder er mit uns durch unser Leben. So wie ein Liebespaar zusammen durchs Leben geht. Und ich glaube, er hat was vor. Er hat Werke, heißt im Epheserbrief, die er für uns vorbereitet hat. Aber das erste Ziel sind nicht diese Werke. Ich glaube, das erste Ziel ist die Gemeinschaft mit ihm auf dem Weg. Wie diese Autowerbung. Ich weiß nicht, daran noch erinnert, wo es hieß, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, es war für Autos. Der Weg ist das Ziel oder die Gemeinschaft auf dem Weg ist das Ziel. Das ist, was Jesus mit uns vorhat. Das ist, was er sagt. Wir werden das kommenden Sonntag, kommenden Sonntag bin ich nicht da, sondern den Sonntag drauf, werden wir das studieren. Dass Jesus sagt, komm mit mir, stirb dir selbst, deinen Wünschen, deinen Vorstellungen, deinen Plänen, stirb dir selbst und dann folg mir nach. Geh mit mir. Sei eingenommen von mir, so wie der Paulus sagt, das Leben ist für mich eine Sache, nämlich Christus. Das ist mein Leben. Er, Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt, geh mit mir, lern von mir, werd mir ähnlich. Und dann, während wir gemeinsam auf diesem Weg unterwegs sind und du mich besser kennenlernst und du lernst, mir mehr zu vertrauen, da werde ich dich ganz sanft und ganz fast unbemerkt oft in die richtige Wege lenken. Und es wird dir manchmal gar nicht auffallen, weil du eingenommen bist von mir. So wie ein Liebespaar, Arm in Arm durchs Leben geht und die miteinander unterwegs sind. Und du bist einfach eingenommen von der Geliebten oder von dem Geliebten. Und du schaust auf ihn, du bist verloren in ihm. Und dann du merkst gar nicht, während du mit ihm mitgehst, einfach führt er dich auf den richtigen Weg. Und das ist so wunderbar. So will Gott in unserem Leben wirken. Das ist Gottes Bild für uns. Für das Liebespaar ist gar nicht so wichtig, wo man hingeht, solange man zusammen geht. Und so ist auch die Priorität in unserem Leben. Was Gott wichtig ist, ist, dass wir bei ihm sind, dass wir von ihm eingenommen sind. Und dann folgen wir ihm automatisch nach. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und der Grundriss ist schon in Gottes Wort offenbart. Diese allgemeine Berufung der Nachfolge, wo Jesus sagt, folge mir nach. Jeder Christ ist berufen, hat eine Berufung. Es gibt niemanden, der nicht berufen ist. Es gibt niemanden, zu dem Gott nicht gesprochen hat. Das stimmt nicht. Gott hat zu uns gesprochen. Jesus sagt, folge mir nach. Und das sind ganz viele Sachen. Er sagt, im 1. Johannesbrief lernen wir es, Gottes Wille ist, dass wir an ihn glauben. Und dann hat Jesus gesagt, das ist Gottes Wille für euch, dass ihr Gott liebt mit allem, was ihr seid. Jetzt kurz meine Version. Liebe Gott mit allem, was du bist und dann liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Epheserbrief, Kapitel 5, schreibt der Paulus, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Seid Nachahmer Gottes als Kinder. Und dann gibt er uns so eine ganze Liste von Zeug, was wir ablegen sollen in unserem Leben und Verhaltensweisen, Einstellungen, die wir anziehen sollen, die wir anlegen sollen in unserem Leben. Ganz praktisch. Epheser 4 haben wir auch so eine Liste. Da heißt es, seid gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist Gottes Wille für uns. Er will unsere Heiligung. Römerbrief Kapitel 12, die ersten zwei Verse. Er will, dass wir ihm völlig hingegeben sind. Epheser 2, er hat gute Werke für uns. Jesus hat es gesagt, dass unsere guten Werke so scheinen sollen in der Welt, dass wir zu einem Licht werden für ihn in dieser Welt. Gott will, dass wir ein Herz haben für arme Menschen, für Benachteiligte. Er will uns ermutigen, dass wir ermutigend sind, dass wir uneigennützig sind, nicht selbstsüchtig sind, nicht Nehmer sind, sondern Geber sind. Er möchte, dass wir die gute Nachricht weitersagen von dem, was er für uns getan hat. Er möchte, dass wir gute Verwalter sind mit dem, was er uns anvertraut hat. Kolosserbrief heißt es, was ihr immer tut, das arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Dass wir alles für ihn tun. Treue im Kleinen. Das ist alles Gottes Wille für uns. Und so, es geht nicht darum, dass wir krampfhaft darum ringen, irgendwie, dass Gott besonders in unser Leben spricht. Ich meine, er wird es tun. Keine Angst. Er wird es tun. Aber es geht viel mehr darum, dass wir das umsetzen, was wir schon wissen. Dass wir an dem Platz dienen, wo wir gerade sind. Dass wir da die richtige Einstellung sind, dass wir da gehorsam sind. Sei gehorsam, folg nach dort, wo du gerade stehst. Sei ein Jünger, sei ein Christ. Und das ist die allgemeine Berufung, die Gott für uns hat. Und wenn Gott nie irgendwas anderes zu uns sprechen würde, könnten wir unser ganzes Leben damit beschäftigt sein, Christen zu sein, Licht zu sein für ihn, mit ihm zu leben. Alle Hände voll zu tun. Also, Gottes Wort ist die wichtigste Quelle für Gottes Offenbarung. Und in Gottes Wort haben wir noch eine ganz besondere Offenbarung, nämlich Jesus selbst. Er ist das menschgewordene Wort. Hebräerbrief heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat durch die Propheten im Alten Testament, hat er in diesen Tagen zu uns geredet im Sohn, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Also wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater, wir sind eins. Ich tue alle Zeit das, was dem Vater gefällt. Also es ist eine gute praktische Frage, die wir in unserem Leben stellen können, wenn wir fragen, was ist Gottes Wille in der Situation? Was würde Jesus tun? Viele junge Christen tragen diese Armbänder mit dem WWJD. Was würde Jesus tun? Wird es Gott ehren, wenn ich das tue? Wird es anderen Menschen helfen? Was sind meine Motive? Ist es selbstsüchtig oder ist es uneigennützig? Will ich den Vater verherrlichen? Will ich anderen dienen? Was würde Jesus tun? Ist eine gute Frage, die wir fragen können. Und das ist Gottes Grundlage für seine Führung und für sein Reden im Besonderen. Ich glaube, da haben wir ein gutes Fundament. Wenn wir Gottes Wort gut kennen, wenn wir Jesus gut kennen, dann haben wir ein gutes Fundament gelegt in unserem Leben. Und das sind vielleicht Fragen, die wir öfter stellen sollen. Bin ich die richtige Person jetzt dort, wo ich jetzt gerade bin? Wie sieht meine Beziehung mit Jesus aus? Bin ich im Gleichklang mit ihm? Bin ich ein Nachfolger jetzt, wo ich gerade bin? In der Familie, auf der Arbeit, mit meinen Freunden, in der Gemeinde? Liebe ich meine Nächsten? Versuche ich Gott zu verherrlichen? Das ist wichtiger. Es ist wichtig, bau dein Leben nicht um einen Plan auf oder um ein Projekt, sondern bau dein Leben um eine Person auf. Bau dein Leben um Jesus auf. Das ist die Grundlage für Gottes Führung in unserem Leben. Das ist die Grundlage für persönliche Führung. Das ist auch die Grundlage, dass wir, wenn er auf andere Art und Weise persönlich zu unserem Herzen spricht, dass wir auch unterscheiden können, ob es Gottes Stimme ist oder nicht, so wie diese Münzen, dass wir geschärft sind, Gottes Herz kennen. wissen, wie Gott denkt und wie Gott handelt. Gott kennen, sein Herz, sein Wort, seinen Charakter kennen, das ist wie so ein Stahlgerüst auf einem Hochhaus. Das ist, was dem Fundament gibt. Und diese Struktur ist schon vorgegeben. Wir sollen alle Christen sein, das ist die Struktur. Alle Nachfolger Jesu, alle verliebt in ihn. Und dann die persönliche Führung, wo er uns dann noch individuell Dinge zeigt, das sind dann so diese Glasscheiben vielleicht, die dieses Stahlgerüst am Hochhaus verkleiden. Das ist noch Draufgabe. Aber Fundament, das, was wirklich beständig ist, was wirklich Halt gibt, ist das Gerüst. Und das ist das, was wir schon hier haben. Gottes allgemeine Offenbarung hier. Also sei ein Nachfolger Jesu. Sei jemand, der Jesus leidenschaftlich liebt, der ihn kennt, der jeden Tag mit ihm lebt. Und dann wirst du ein starkes Fundament bauen für dein Leben. Und dann wirst du erkennen können, wenn Gott dich spezifisch führt. Es ist wichtig, das im Auge zu behalten, dass es diese wichtigste allgemeine Berufung gibt, ein Nachfolger Jesu zu sein, ein Jünger Jesu. Und dann, klar, will Gott persönlich auch noch zu uns reden, darüber hinaus. Beziehung, Freundschaft hat, wie gesagt, mit Kommunikation zu tun, wie wir eingangs gesagt haben. Und deswegen wird Jesus auch mit uns reden. Christentum ist nicht, dass wir hier in der Bibel über Beziehungen lesen, die andere Menschen mit Gott hatten. Nee, Gott will persönliche Beziehung mit uns haben. Christentum ist es, persönlich zu erleben. Jesus persönlich zu erleben in unserem Leben. Also wie spricht Gott zu uns über diese allgemeine Offenbarung hinaus? Es gibt viele Arten, wie Gott zu uns spricht. Und das wird nie im Widerspruch zu dem sein, was wir in Gottes Wort lesen. Und wird nie im Widerspruch sein zu Gottes Charakter, zu Jesu Charakter. Hier in Samuel haben wir gesehen, wie Gott scheinbar wirklich hörbar zu Samuel gesprochen hat. Das letzte Mal, als er zu ihm gesprochen hat, stand da, der Herr stand bei ihm. Vielleicht hat er den Engel des Herrn gesehen. Der Herr sprach zu Josef, dem Stiefvater von Jesus, in einem Traum. Auch zu Josef im Alten Testament. Er sprach zu ihm durch Träume. Der Herr sprach in der Apostelgeschichte 8 zu Philippus, durch einen Engel, durch einen Boten und hat gesagt, steh auf und geh dorthin auf die Straße, die nach Gaza führt. Und dann hat der Heilige Geist irgendwie persönlich zu seinem Herzen gesprochen und wie auch immer und hat gesagt, tritt hin zu diesem Wagen, der gerade vorbeifahrt. Das war auch Führung Gottes, die Umstände, der Wagen, der gerade da war. War kein Zufall, dass der da war. Dann sehen wir in der Apostelgeschichte Hananias, auch Petrus, Paulus, wie sie Erscheinungen haben. Apostelgeschichte 23, nach dem Verhör vor dem Hohen Rat, da heißt es in der folgenden Nacht, aber stand der Herr bei ihm, bei Paulus und sprach, sei guten Mutes, denn wie du die Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Also hat, wir wissen nicht, ob er wirklich hörbar war, aber der Herr stand bei ihm und hat zu ihm gesprochen. Viele dieser Arten habe ich noch nicht persönlich erlebt. Ich habe noch nie persönlich eine Vision gehabt oder ich traue mir nicht, Träume zu deuten. Meistens merke ich mir gar nicht, was ich träume. Und wenn ich mir es merke, war es der größte Schrott. Vielleicht einmal. Ich habe vor meinem Abi, da konnte ich nicht schlafen. War sehr nervös die Nacht vor meinem Abi. Und ich habe immer wieder diese eine Frage im Kopf gehabt, wo ich wusste, wenn ich die komme, die kann ich nicht. Und dann bin ich aufgestanden mit in der Nacht und habe die nochmal gelernt. Und das war die Frage, die ich dann bekommen habe. Also ich... Wahrscheinlich hatte Gott da seine Hand mit im Spiel, aber das ist noch das, was am nächsten kommt, irgendwo in einem Traum oder sowas. Gott führt uns durch Umstände. Apostelgeschichte 16. Der Paulus wollte evangelisieren. Aber er sagt dort, sie wollten in die Provinz Asien gehen, dort das Evangelium verkündigen, aber der Herr hat sie gehindert. Wir wissen nicht genau wie, aber auf jeden Fall war die Tür zu, es ging nicht. Oder der Schiffbruch in Malta. Das war Gottes Führung. Gott wollte Paulus dort auf Malta haben, weil er Menschen erreichen wollte. Also ließ er das Schiff dort untergehen. Ich glaube nicht, dass er es in dem Moment so gesehen hat. Wie auch wir oft schwierige Situationen nicht unbedingt als Gottes Segen oder Führung sehen. Aber erst im Nachhinein sehen wir das. Im 1. Korinther 16 sagt er, mir ist eine große und wirksame Tür aufgetan. Und dann hat er seinen Verstand gebraucht und hat Initiative ergriffen und ist durch diese Tür hindurchgegangen. Wir müssen nicht irgendwie übergeistlich leben oder irgendwie so abgehoben. Nee, Gott hat uns einen Verstand gegeben und wir dürfen den Verstand auch gerne gebrauchen. Da ist nichts Falsches dran. Eine ehrliche Selbsteinschätzung kann gut sein. Gerade wenn ich frage, oh Gott, was ist deine Berufung? Beruf, kommt ja von Berufung. Was hast du für mein Leben? Ist ganz gut, wenn ich mir einfach anschaue, wo bin ich denn begabt? Was habe ich denn für Talente, die Gott mir gegeben hat? Vielleicht auf andere zu hören. Was sind die Dinge, wofür kriege ich Komplimente? Was hat Gott in mich reingelegt? Das ist ein schlechtes zu fragen. Nimm deine natürlichen Gaben ernst. Was macht dir Spaß? Was kannst du einfach gut? Das ist auch von Gott. Und dann sei ein guter Verwalter von diesen Gaben und Talenten, die Gott dir anvertraut hat. Und dann wirst du in Gottes Willen sein. Und wieder, du musst nicht still sitzen irgendwo, bis Gott irgendwo hörbar zu dir spricht. Ja, wenn wir nur als Christen leben und gute Verwalter sind mit dem, was er uns gegeben hat, können wir unser ganzes Leben lang beschäftigt sein. Es geht nicht darum, dass wir Befehlsausführer sind wie bei der Bundeswehr. Es ist mehr wie eine Liebesbeziehung. Und in einer Liebesbeziehung ist Freiheit drin. Es ist ein Gespräch. Wir sind sensibel für den Geliebten. Wie gesagt, unser Leben ist nicht ein Ablaufen auf Schienen, sondern mehr, wir fahren gemeinsam mit unserem Geliebten im Auto und entscheiden gemeinsam, welche Wege können wir gehen. Er macht uns manchmal, glaube ich, gewisse Angebote. Und wir können dann miteinander durchgehen. Wir sehen in dem Gleichnis von dem Verwalter, das Jesus gegeben hat, dass er ihm nicht alles vorgegeben hat. Er hat denen bestimmte Talente gegeben und dann hat er gesagt, jetzt wirtschaftet damit. Hat ihnen nicht gesagt, wie sie es tun sollen. Und der eine ist auf die Bank gegangen, der andere hat es vergraben, das war nicht so gut. Aber er hat nicht die Details gesagt. Genauso, ich denke schon, Gott gibt uns Berufungen. Aber wenn Gott den Markus als Geschäftsmann beruft, das ist toll, aber ich glaube nicht, dass er über jedes Angebot extra beten muss, Gott, wie viel soll ich jetzt da verlangen? Nee, er kann kalkulieren, er hat ihm einen Kopf gegeben und er kann sich in dieser Berufung auch bis zu einem gewissen Sinn frei bewegen. Natürlich in Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber es ist nicht so dieses Roboter-Dasein, was wir führen. Das glaube ich nicht, es ist ein Leben miteinander, eine Liebesbeziehung. Und dann, ich meine, wenn wir so auf Jesus ausgerichtet sind und unser Geliebter gibt uns was aufs Herz, dann werden wir das spüren. Dann werden wir gleich reagieren. Und oft erleben wir das erst im Nachhinein. Okay, das war Gott. Wenn wir zurückschauen. Ich weiß nicht, wie es für euch Verheiratete ist. Wie ihr euren Partner getroffen habt. Ich nehme mal nicht an, dass Gott vorher gesagt hat, in 3 Jahren wirst du die und die Person treffen. Und sie wird schwarze Haare haben und dunkle Augen. 1,56 Meter groß sein. Oder so. Und dann, das wird genau dort sein und genau so und so und ihre ersten Worte werden das und das sein. Ich glaube nicht, dass es bei den meisten so gelaufen ist. Ich denke, ihr habt das Mädel oder den Mann getroffen, habt gesagt, boah, hey cool, da fühle ich mich angezogen, wart verknallt und dann hat Gott das irgendwie bestätigt, denke ich, und dazugegeben. Hoffentlich für die geheiratet haben, nachdem sie Christ geworden sind, mit Gottes Maßstab, der uns sagt, okay, wir sollen uns einen Christen suchen, als Christen jemanden, der Jesus lieb hat, es soll dem Herrn sein. Aber sonst, ich denke, da ist Wahlfreiheit auch, bis zu einem gewissen Grad. Ich denke, Gott macht uns Angebote. Ich bin nicht der Überzeugung, die manche Christen haben, oh, Gott hat eine Person für dich und wenn die versäumst, dann hast du den Partner fürs Leben versäumt. Wäre ziemlich doof, was wenn die andere Person eine schlechte Entscheidung trifft und den Falschen heiratet. Muss ich dann ein Leben lang Single sein? Oder? Also, ihr wisst schon, was ich sagen will. Ich möchte noch 3 Dinge ansprechen, kurz, wie Gott am häufigsten zu uns persönlich redet. Die werden nie im Widerspruch sein zu der allgemeinen Offenbarung Gottes, nie im Widerspruch zum Charakter Jesu. Also Gott wird nie sagen, manchmal kommen Leute und sagen, ja, es ist okay, dass wir vor der Ehe zusammenleben. Ich sage, nein, ist nicht okay, guck mal, was Gott sagt in seinem Wort. Ja, aber Gott hat uns gezeigt, dass es für uns okay ist. Okay, das könnt ihr vergessen. Gott wird uns nie was zeigen, was im Widerspruch ist zu seinem Wort. Das ist Schrott. Aber erste Art, wie er uns spezifisch führt, ist wieder durch sein Wort. Aber jetzt nicht durch allgemein das, was er uns sagt, was jeder verstehen kann, sondern eher so persönlich. Wenn wir persönlich in unserer stillen Zeit durch die Bibel lesen, dass uns was anspricht. Und das wird in dem Moment subjektiv zu Gottes Wort, konkreten Wort in unserem Leben für diesen Moment. Zum Beispiel, du liest jetzt eine Liste von Eigenschaften, was wir anlegen sollen, und Gott spricht vielleicht zu deinem Herzen und sagt, okay, das ist genau das, die eine Sache, wo ich jetzt gerade arbeiten will in deinem Leben. Oder zum Beispiel, als ich wollte gleich nach der Schule Missionar werden, hatte das am Herzen, und ich habe gebetet, Gott, was willst du? Willst du, dass ich irgendwo weggehe in die Mission, oder willst du, dass ich noch da bleibe? Und dann habe ich gelesen im Psalm 37, wo steht, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Und es war dann die Antwort Gottes für mich, wo mich das subjektiv angesprochen hat. Das ist ein subjektiver Level. Ich kann jetzt nicht zu jedem anderen hingehen und sagen, das ist Gottes Wort für dich, aber für mich war es damals die Antwort, wo ich gewusst habe, okay, Gott sagt, nee, es ist noch nicht der Zeitpunkt. Bleib noch da, bleib treu dort, wo du bist. Und dann später hat er Türen aufgetan. Zweite Art, wie er zu uns spricht, im Hebräerbrief 8 beschreibt er uns den neuen Bund. Da heißt es, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Also Gott legt uns Dinge aufs Herz, das ist wieder was Subjektives. Was Inneres, er legt uns Dinge aufs Herz, er gibt uns Gedanken in den Sinn, Wünsche aufs Herz. Im Psalm 37 heißt es, habe deine Lust am Herrn und dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also wieder das Prinzip, sei ausgerichtet auf Jesus, sei verliebt in ihm, hab deine Lust an ihm und dann wird er dich führen. Dann wird er dir konkrete Dinge zeigen, sei ein Nachfolger von ihm. Und dann kann er seine Wünsche auf dein Herz legen. Augustinus hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, liebe Gott und dann tu, was immer du willst. Seine Wünsche auf meinem Herzen. Je enger ich mit ihm lebe, je mehr ich sein Herz bekomme, desto mehr werde ich seine Wünsche haben. Habe deine Lust am Herrn. Wenn du deine Lust nicht am Herrn hast, sondern auf andere Dinge ausgerichtet bist, dann tu lieber nicht das, was auf deinem Herzen liegt. Das ist dann eher gefährlich. Aber für mich war es so, eben wo ich auf die Bibelschule gegangen bin und dieser Wunsch, Pastor zu werden und diese Sache, das ist was so langsam gewachsen ist. Und dann sind Türen aufgegangen und wieder Umstände, durch die er geleitet hat, dass, wie Gott versorgt hat, und ohne seine Wunder hätte ich ja nicht überlebt. Aber es ist eine andere Geschichte. Und dann andere Leute, die sagen, okay, wir können das sehen in deinem Leben, die das so bestätigen können, bestimmte Gaben, die Gott dir gibt, ist dann Bestätigung. Dritte Art, wie Gott zu uns spricht, ist dieses leise Reden Gottes in unserem Herzen. Das ist vielleicht ähnlich mit dem, wie er seine Wünsche auf unser Herz legt. Und das ist sehr schwer zu beschreiben, glaube ich. Gott geht mit jedem Menschen als Individuum um. Ich glaube, bei jedem ist es wahrscheinlich anders. Das ist wieder was sehr Subjektives. Schwierig zu beschreiben. Vielleicht ein starker Gedanke. Vielleicht ein starkes Gefühl. Vielleicht kennt ihr das irgendwo, wo du einfach weißt, das ist jetzt Gottes Wille für mich. Du kannst es nicht wirklich erklären, aber du weißt es und du hast dieses starke Reden irgendwie in dir. Das war so, wo Gott mich hier nach Grünstadt berufen hat, von Österreich. Ich hätte nie dran gedacht, ich hätte das auch sonst wahrscheinlich nicht gemacht, wenn das nicht irgendwie so richtig stark war damals. Ich habe mal gelesen in einem Buch, wo das beschrieben wurde. Da hieß es, frag dich, wo in dir ist die Stimme deines Gewissens? Wann weißt du, dass du was Falsches getan hast und dort, wo du dich schuldig fühlst? Wo in dir ist dieser sensible Bereich, wo du dein Gewissen hörst? Dort wirst du Gottes Stimme am gleichen Ort hören, tief in dir. Dann versuch das irgendwie zu beschreiben. Und manchmal ist sein Reden laut. Wie gesagt, wo er mich hierher berufen hat, das war sehr laut. Manchmal ist sein Reden sehr leise oder dir überhaupt nicht sicher bist oder unsicher bist. Ist es jetzt Gott? Sagt er das? Und das sind gerade oft die Dinge, die nicht so die spektakulären Dinge sind. Wir denken immer, wenn Gott zu uns redet, dann muss es dieses Boom, Riesending sein. Geh nach Afrika oder heirate sie. Diese Riesendinge. Manchmal spricht Gott einfach so leise Dinge zu unserem Herzen, wo er sagt, ich liebe dich. Wo er dir aufs Herz legt und sagt, hier, ruf doch sie heute an. Oder geh sie besuchen, sie ist gerade im Krankenhaus. So kleine persönliche Führung für den Tag. Oder wo er durch deinen Tag gehst und er spricht zu seinem Herzen, hey, verbring Zeit mit mir. Lass mal alles liegen und stehen und verbring ein paar Minuten mit mir. Ich denke, habt ihr alle schon erlebt, wie Gott so zu euch spricht. Und ich denke, es ist ein guter Punkt, dass wir in unserer stillen Zeit uns auch Raum nehmen, wirklich bewusst zu hören. Zu sagen, Herr, sprich zu mir, ich will offen sein dafür. Auch wenn wir hier zusammenkommen in der Anbetung, im Lobpreis, Herr, hast du ein Wort? Wir glauben an die geistlichen Gaben, dass sie für heute sind. Wort der Prophetie, wo er ein Wort in eine konkrete Situation stellt oder spricht. Vielleicht dich an eine Bibelstelle erinnert, die für eine Person ist, hier jetzt in dieser Situation. Wort der Erkenntnis. Es ist wichtig, dass wir so diese stillen Zeiten haben, allein mit Gott, wo wir auf ihn ausgerichtet sind. Das war die Zeit, wo Gott zu dem Samuel gesprochen hat. Und manchmal ist es gut, das auch aufzuschreiben. Ich habe so ein stille Zeitheft, wo ich einfach so Eindrücke und so Dinge reinschreibe. Manchmal auch Gebete. Warnung dazu natürlich, gerade bei großen Entscheidungen nicht einfach drauf losrennen, sondern schreib es auf und bet weiter um Bestätigung. Normalerweise, wenn Gott führt, dann bestätigt das auch durch verschiedene andere Arten und Weisen. Ich würde nicht gleich losrennen auf einen Gebetseindruck. Klar, wenn ich im Gebet bin morgens und Gott legt mir aufs Herz, besuch sie im Krankenhaus, dann mache ich das. Da mache ich mir keinen Kopf drum. Aber ich würde es nie so heirate sie und am nächsten Tag drauf losrennen. Oder gib deinen Job auf und geh nach Afrika. Das will ich lieber bestätigt haben. Und ich denke, Gott kann auch ganz gut damit leben. Gott hat normalerweise Zeit. Er drängt uns nicht. Das ist was, was Satan tut. Satan drängt uns. Gibt uns das Gefühl, ah, du hast keine Zeit, es muss sofort sein, wo dieser Unfriede da ist. Gott leitet uns. Satan verdammt uns, dass wir uns schuldig fühlen, weil wir wenn du das jetzt nicht tust, dann irgendwie. Jesus verdammt uns nie. Der Heilige Geist überführt uns, wenn wir Mist bauen, aber er weist uns immer auf Jesus hin, dass er bezahlt hat für unsere Schuld. Er zeigt uns immer einen Ausweg und dass Veränderung möglich ist. Gott wird uns nie Angst machen. Wenn da Angst da ist und Furcht, diese innere Unruhe, dann ist es meistens nicht von ihm. Auch diese Angst, Fehler zu machen. Brauchen wir nicht haben als Christen. Hey, wenn ich eine Entscheidung treffe, ich glaube, das ist Gott und ich mache einen Schritt im Glauben. Wenn ich falsch gehört habe, dann kann er mich korrigieren, ganz sanft, ganz liebevoll. Ich muss keine Angst haben, irgendwo Fehler zu machen, in die falsche Richtung zu laufen. Also was immer mir Angst einjagt, das ist der Feind, das ist nicht Gottes Reden für uns. Natürlich auch eine Gefahr, auch eine Warnung. Wir können natürlich Gott manipulieren, dass wir unsere eigenen Wünsche irgendwo reininterpretieren wollen. Und auch, ich meine, auch die Unterscheidung, Hormone sind nicht immer Gottes Wille. Ich war bis jetzt bei jedem Mädel, in das ich verliebt war, überzeugt, das muss Gottes Frau für mich sein. Das muss Gottes Wille sein irgendwie. Aber es war es einfach nicht. Und wenn du dann zurückschaust, ist es so klar und du denkst dir, ach, ich bin so froh, dass es nicht geklappt hat. Das wäre nicht gut gewesen. Deswegen ist es gut, gerade vor wichtigen Entscheidungen, lieber mal ein bisschen langsam Geschwister um Rat zu fragen, um Bestätigung zu beten. Vierte Art, schnell noch, ist der Friede Gottes. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15 heißt es, der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Wörtlich, der Friede Gottes sei der Schiedsrichter in eurem Herzen. Friede Gottes sei Schiedsrichter in eurem Herzen, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe. Wir Christen, wir sind zu Frieden berufen. Und deshalb, wenn ich Unfrieden in einer Sache habe, dann ist es meistens ein rotes Licht. Wenn ich Frieden habe, ist es nicht unbedingt ein Zeichen, okay, das Aber wenn ich Unfrieden habe, wenn dieser Friede weg ist, dann ist es meistens ein Zeichen, okay, das ist nicht von Gott. Und meistens habe ich einen Fehler gemacht in meinem Leben, wo ich diese Dinge ignoriert habe. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, dieses schlechte Gewissen oder diese innere Unruhe, dieses ungute Gefühl. Meistens, wenn ich es ignoriert habe und trotzdem gemacht habe, war es nicht gut, bin ich auf die Nase gefallen. Lass uns noch schnell die letzten paar Verse hier lesen. Und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen. Denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Also dieser junge Mann Samuel wurde zum Propheten für Israel. Und wisst ihr was? Ich glaube, jeder einzelne von uns kann ein prophetisches Leben leben für Jesus hier in dieser Welt. Ich bin überzeugt davon, jeder einzelne von uns, wenn wir einfach das, was wir hier lesen, umsetzen und wenn wir an Jesus dranbleiben und mit ihm eingenommen bleiben und verliebt bleiben in ihm und wenn wir offen sind, dass er in unser Leben spricht, ich glaube, dann werden wir ein prophetisches Leben leben. Und ich glaube, Gott will jeden einzelnen von uns gebrauchen, auch im Leben von anderen. Lass uns offen sein dadurch. Ich habe heute wieder heillos zu lange gepredigt. Haben wir gedacht, vielleicht könnten wir uns noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach ruhig sind vom Herrn. Üben zu hören. Vielleicht machen wir das nächstes Mal. Aber lasst euch ermutigen. Gott ist ein Gott, der spricht. Lasst uns euch nicht beunruhigen, wenn mal eine Zeit ist, wo ihr nichts hört. Das ist normal. Aber lasst uns voll Erwartung sein, dass Gott uns führen wird und dass er zu uns sprechen wird und dass er uns zu Propheten machen will, wie den Samuel. Und ich denke, viele haben das schon erfahren, wo Gott euch gebraucht, auch im Leben von anderen. Und das ist wunderbar. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein redender Gott bist. Ein Gott bist, der nicht schweigt, sondern der uns so nahe ist. Und ich danke dir, Herr, dass wir mit dir durchs Leben gehen können. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Herr, ohne dich zu leben. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie andere Menschen ohne dich leben können. So wunderbar, Herr. Ich danke dir, dass du uns in deinen Händen hältst. Ich danke dir, dass du uns leitest und dass wir da sicher sein können in dir. Herr, lehr uns, sensibler zu werden für dein Reden und verfügbarer zu sein und näher an dir dran zu sein. Dass wir immer mehr und mehr dein Herz spüren. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.